Genau, noch ein kleiner Gag zum Thema Berührung. Wenn du, es gibt so eine Anweisung, wenn du dein rechtes Ohr ganz langsam auf die heiße Herdplatte drückst, kannst du riechen, wie doof du bist. Ja, das, liebe Susanne, dass das Wort Berührbarkeit so tatsächlich gar nicht zu finden ist. Damit fühle ich mich in einer sehr guten Tradition in der evangelischen Kirche, denn es ist gute Tradition, gerade bei Lutheranern, Worte zu erfinden. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt in unserer deutschen Sprache eine ganze Menge Worte, die hat Martin Luther erfunden bei der Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Die gab es vorher gar nicht. Mir fällt jetzt kein konkretes ein. Die sind tatsächlich in unseren Sprachgebrauch gekommen. Die benutzen wir bis heute. Hätte ich das jetzt gewusst, dass du sagst, hätte ich nochmal geguckt, was waren das nochmal für Worte? Aber offenbar, Berührbarkeit ist offenbar im Deutschen nicht geplant. Das ist ja mal interessant. Berührbarkeit, damit meine ich die Eigenschaft, sich von etwas innerlich berühren zu lassen. In der Lage zu sein, von etwas innerlich angerührt zu werden, so beschaffen zu sein als Mensch. Und tatsächlich fange ich aber an mit einer Lesung aus der Bibel, nämlich dem heutigen Sonntag entsprechend, Palmsonntag, dem Einzug in Jerusalem, Lukas 19. Ich lese das mal vor. Lukas 19, Vers 28. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem, und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das gegenüber liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt so: Der Herr braucht es. Und die, die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, also ein Eselsfohlen, sprachen seine Herren zu ihm: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprach: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. An anderen Stellen steht, dass sie dann auch noch, als sie ihnen die Kleider ausgingen, also dass sie dann mit Palmenzweigen, nicht mit Bambus, da wäre so ein kleines Eselsfohlen, glaube ich, auch drüber gestolpert, also dass sie mit Palmenzweigen wedelten und sie dann auch auf den Boden legten, darum der Palmsonntag. So, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Ich möchte diesen Text zum Palmsonntag heute unter der Überschrift Berührbarkeit in einer anderen Weise anwenden, als wir es vielleicht gewohnt sind. Ich werde jetzt nicht über den Palmsonntag reden, sondern über diese Berührbarkeit tatsächlich. Jesus reitet da ein, die Masse folgt ihm schon eine ganze Weile in Jerusalem, nach Jerusalem. Also er ist auf dem Weg nach Jerusalem schon von Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen begleitet worden, wo alles Mögliche passierte auch. Also ein blinder Bartimäus geheilt wurde, die Begegnung mit Zachäus in Jericho, und die Leute wurden immer mehr, und dann waren es Tausende, bis sie dann endlich in Jerusalem einritten. oder er dann einritt auf diesem Eselsfohlen, wie es in den alten Schriften auch gesagt wird, dass einmal der Messias, der kommen soll, der große König, der Frieden bringt und Heil bringt, dass der so einziehen wird. Und dann jubeln die Massen ihm zu. Nun muss man sagen, so nach dem Motto, 5000 Menschen können sich nicht irren. Das muss richtig sein, was da passiert. Dem darf man nicht einfach so trauen. Wenn also die Massen jubeln, heißt das noch lange nicht, dass das, was da passiert, richtig ist. Wissen wir, oder? Wissen wir. Also man muss schon sagen, Vorsicht, Vorsicht. Nicht nur, weil jetzt gerade hier Feststimmung ist, ist hier alles richtig und gut. Und genau so sehen es die Pharisäer. Die sagen, was passiert hier? Da reitet einer auf einem Esel ein, ja, unbestritten, der tut Wunder und so weiter. Haben wir gesehen, haben wir alles gesehen. Der lässt sich hier aber feiern als König, er lässt sich feiern als der große Heilsbringer. Da gibt es noch ein paar mehr Maßstäbe, die dafür angelegt werden müssen und die erfüllt er nicht. Zum Beispiel hieß es, dass man nicht wissen wird, wo er herkommt, wer er sei. Weiß man aber bei dem, der kommt aus Nazareth, weiß man, man kennt seine Eltern und so weiter. Mit dem stimmt was nicht. Ja? Darum gehen sie da am Wegrand, stehen sie, die Pharisäer, und sprechen Jesus an. Man darf sich das nicht so vorstellen, so ein Eselsfohlen ist nicht ein Pferd, ist wirklich klein. Der hat fast mit den Füßen den Boden berührt, Jesus. Also auf Augenhöhe standen die Pharisäer und sagten, Meister, sag den Leuten mal, sie sollen damit aufhören. Das ist nicht richtig, was hier passiert. Sie sollen damit aufhören. Was machst du hier? Ist gefährlich. Und Jesus sagt, ich sage euch, wenn die hier schweigen, dann werden die Steine schreien. So. Ist euch schon mal aufgefallen, dass, sicher ist euch jetzt aufgefallen, wenn man in der Bibel im Neuen Testament die Geschichten der Evangelien liest, die Berichte über das Leben von Jesus, gibt es darin ja viele Begegnungen mit diesen Pharisäern. Viele. Immer wieder kommt es zum Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern. Schon mal gemerkt, ne? Glaube ich, kennen wir, wissen wir. Diskussionen, Streitgespräche. Die Pharisäer, heißt es immer, versuchten ihn, heißt also eigentlich, stellten ihn auf die Probe. Ne? Er war sehr populär und die Pharisäer wollten das mal prüfen die ganze Zeit. Oder sie kritisierten ihn. Sie fragten, was machst du da? Ne, das geht nicht. Wenn wir die Begegnungen der Pharisäer mit Jesus genau unter die Lupe nehmen, werden wir feststellen, dass die Pharisäer mit jeder Frage und mit jeder Kritik, die sie an Jesus üben, Recht haben. Sie haben Recht. Die Pharisäer reden überhaupt keinen emotional aufgeladenen Unsinn aus irgendeiner Eifersucht heraus. Sie haben jedes Mal, wenn sie Anfragen stellen an das, was Jesus tut, Recht. Aufgrund des Alten Testamentes, aufgrund ihrer Bibel, aufgrund der Aussage. Ist richtig, was sie sagen? Ich weiß, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Pharisäer die Doofen sind. Ja, die immer Jesus irgendwie was ans Bein pinkeln wollen, wie man sagt, irgendwie was anhängen wollen, die immer wollen, dass er sich quasi falsch äußert, dass er einen theologischen Fehler macht und so. Jedes Mal aber, wenn sie kommen und was sagen, haben sie Recht. Ihr glaubt mir nicht, ne? Das und das macht Jesus am Sabbat, seine Jünger, ne, die Ähren ausraufen. Sie laufen laufen durch die Gegend, das Getreide steht da in Ähren, vollem Korn. Die Jünger haben Hunger, es ist Sabbat, trotzdem nehmen sie da von den Ähren, streifen sie die Körner so raus und kauen diese Körner da irgendwie. Und das galt als Erntearbeit. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, deine Jünger tun da etwas, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Das stimmte, das war richtig. Verschiedene andere Dinge auch, die Jesus tat am Sabbat, nicht erlaubt. Oder Jesus vergab einfach jemandem Sünden. Steht da jemand, sitzt da jemand, wird da durchs Dach, ihr kennt die Geschichte da aus Markus-Evangelium, durchs Dach, das aufgedeckt wird, lassen Leute einen Gelähmten vor Jesus runter, in einem Tuch, an vier Seilen, weil sie in den Raum nicht reinkamen, weil es zu voll war. Und dann sieht Jesus den da und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das war damals vollkommen undenkbar, dass irgendein Rabbi, ein Lehrer, jemandem die Sünden vergibt. Das durfte nur Gott. Und dafür gab es vorgeschriebene Rituale im Tempel. Hallo, die haben vollkommen recht, indem sie da sagen, wer ist das? Was fällt dem ein? Der vergibt Sünden. So, und so auch hier. Meister, sage den Leuten, sie sollen damit aufhören, dich anzuhimmeln, dir zuzujubeln. Spannend, oder? Was ist das eigentliche Problem? Wenn wir uns diese Streitgespräche, diese Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern angucken, dann merken wir, dass das eigentliche Problem hier etwas ist, das man gar nicht richtig mit Worten fassen kann. Das irgendwie, kennt ihr das? Dass es so Dinge gibt, die sind so. Denk mal Johannes 8, die Geschichte, wo die Leute eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, vor Jesus bringen und sagen, hier, die haben wir auf frischer Tat ertappt, beim Ehebruch, Mose gebietet und sie muss gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Na, du bist doch der Typ, der die Leute versteht irgendwie, du, so ein Frauenversteher oder was weiß ich, so ein Menschenversteher. Jetzt wollen wir mal gucken, wie du im Ernstfall hier damit umgehst. Und ihr wisst, ihr sagt ja dann, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann gingen sie weg. So, es ist sowas, was ist das hier? Was macht Jesus eigentlich aus? Im Unterschied zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren ja hoch anerkannte Leute. Es war ja nicht so, wie gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir die Pharisäer für doof halten, für irgendwie gemein oder irgendwie fies. Nein. Die waren in der damaligen Zeit hoch anerkannte Leute. Die kannten die Bibel auswendig. Die wussten Bescheid. Die hielten sich an die Gesetze. Es gab ungefähr 5000 von ihnen zur Zeit von Jesus. 5000 Pharisäer. Und die Pharisäer dachten, wenn das Volk Israel nur einmal wirklich komplett und vollständig den Sabbat halten würde, dann würde sofort der Messias kommen. Und wir tun es für das Volk. Wir versuchen für das Volk gerade zu stehen, sagten sie. Also die Pharisäer waren hoch anerkannt. Und doch war da was bei Jesus wirklich anders und das merkten die Leute auch. Jesus ritt in Jerusalem ein, in dieser Stadt war der Tempel. Da lief alles nach Recht und Ordnung im Gottesdienst ab, alles nach Vorschrift. Es war alles richtig, was dort ablief im Tempel. Theologisch einwandfrei. Und doch, als er nahe hinzukam, heißt es, weint er über die Stadt. Ist das nicht krass? Ist doch alles gut. Er weint. Gott als Mensch weint über einen Ort, an dem sein Bodenpersonal doch alles richtig macht. Ist das nicht interessant? Was ist das hier? Ich versuche euch gerade mit hineinzunehmen, ein Problem. Was ist das hier? Ein Problem, das ich hoffe, dass ihr erspüren könnt. Darum ist Berührbarkeit das Thema. Als Raum, bei dem man Gott begegnet. Es kann sein, nämlich, dass alles richtig ist, alles theologisch richtig ist, alles liturgisch richtig ist, alles nach Recht und Ordnung und Satzung und Vereinsrecht hier bei uns läuft. Und doch würde Jesus weinen möglicherweise. Warum? Weil wir trotz alledem, was richtig ist, nicht erkennen, was wirklich zum Frieden dient, was wir wirklich brauchen, worum es wirklich geht, worum es Gott eigentlich wirklich geht. Und das geht nur mit Berührbarkeit. Das sind die Dinge, von denen der Apostel Paulus schreibt im 2. Korinther 3, Vers 6. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Es kann alles richtig sein und doch nichts passieren. Doch nichts da sein. Boah. Der Raum der Gottesbegegnung, darum geht es ja in dieser Reihe, mit der ich heute abschließe. Der erste war Bedürftigkeit. Es gibt einen Raum in deinem und meinem Leben, den kann nur Gott füllen. Das ist der Raum der inneren Bedürftigkeit. Den gibt es schon. Mach dich nicht verrückt, den musst du nicht schaffen, nicht suchen. Den gibt es schon, den kann nur Gott füllen. Das zweite war die Dankbarkeit über all das viele, 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 das ja schon da ist. Den Blick auf das, den großen Raum voller Dinge werfen. Und das dritte heute ist die Berührbarkeit als eine Verbindung zwischen Gottes Herzen und meinem Herzen. Das muss nämlich passieren. Das muss passieren. Wenn das nicht passiert, sind alle Richtigkeiten Nichtigkeiten. Und wenn sie noch so richtig sind. Denn Gott lässt sich von uns Menschen berühren. Jesus lässt sich berühren von Menschen. Er weint über Menschen. Es ist ja fast so, als wenn er sagen will, was soll ich bloß noch mit euch machen? Was soll ich bloß machen? Wie kommen wir bloß zusammen? Auch dieses Ganze, was im Alten Testament passiert ist, das Volk Israel sich fast nie an die Gebote hielt. Ja, er merkte ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie dumm sind oder nicht wollten, sondern damit zu tun, dass sie nicht mit ihm ein Herz und eine Seele sind, ihm nicht wirklich vertrauen, sich nicht von Gott berühren lassen, nicht zusammen sind mit ihm. Berührbarkeit. Und Jesus weiß, und das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, dass zu einer Berührbarkeit, einem berührbaren Menschen, Dinge gehören wie Trauer. Trauer. Traurig sein über etwas. Weinen können über etwas. Das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Wir finden das ja, weinen finde ich doof, weil da geht es mir schlecht. Aber es gehört manchmal zum Leben, über etwas weinen. Über einen Menschen weinen, über meine Kinder weinen, über mich selbst weinen, über die Gemeinde weinen vielleicht, über was weiß ich, weinen, berührt sein. Sich aufregen über was, zornig sein. Jesus hat den Tempel gereinigt, nachdem er in Jerusalem war, ist er dadurch eingezogen, ist in den Tempel gegangen, hat Tische umgeschmissen, gesagt, Mann, es läuft, auch das lief alles nach Recht und Ordnung ab. Ne? Aber er sagt, was ist das hier, was habt ihr aus meinem Tempel gemacht? Quasi, aus dem Begegnungsort zwischen Gott und euch. Was läuft hier? Er regt sich auf. Ja? Gibt es. Das ist Berührbarkeit, das schafft auch Emotionen. Einmal, als seine Jünger im Boot diskutieren über einen Satz, den Jesus gesagt hat, sagte er, oh Gott, Gott hat er nicht gesagt. Wie lange soll ich euch noch aushalten? Wie lange soll ich das hier noch aushalten? Dazu gehört, das ist Berührbarkeit. Kapiert ihr denn nicht, wovon ich spreche? Nö. Da ging es um Brot, das Brot des Lebens und so weiter. Und die Jünger, er sprach vom Brot des Lebens und die Jünger fragten sich, Brot des Lebens, meint er, wir hätten jetzt doch vielleicht zu wenig Brot im Rucksack oder so? Nein, sagt er, es geht mir nicht um das Brot im Rucksack. Ja. Jesus ist berührt und das schafft manchmal Emotionen. Ich will euch etwas erzählen, das ich jetzt mal geklaut habe, das mich aber sehr berührt hat und das ich mir sehr zu eigen gemacht habe. Und zwar habe ich kam mir vor 28 Jahren, so lange ist das her, eine Predigt zu, die ich auswendig gelernt habe, weil sie mich so berührt hat. Und die ich mir selbst zu eigen gemacht habe. Die ist gehalten worden auf dem Dünenhof. Manche von euch kennen das, beim Dünenhof-Festival. Und zwar von einem Mann namens Mike Iaconelli. Der lebt nicht mehr, der ist vor einigen Jahren gestorben, recht früh. Er erzählte Folgendes. Er bat ein Kind im Kindergartenalter, seine Nichte war das, für ihn ein Bild anzumalen. Ja, mal mir mal ein Bild an. Und dann zeigte er das Bild, das sie angemalt hat. Ich versuche das mal nachzuempfinden. Ein Bild von einem Mann, den wollte er, dass sie das ausmalt für ihn. Könnt ihr sehen? Warte. Das Mädchen hieß Alana und er sagte, als sie mir das Bild brachte, mit leuchtenden Augen tat ich das, was alle tun. Ich log. Oh, Alana, das ist so ein schönes Bild. Da hast du dir aber Mühe gemacht. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Bild. In Wirklichkeit, sagte er, dachte ich, das ist ja schrecklich. Das ist ja furchtbar. Der Kopf explodiert gleich, glaube ich. Kann sie nicht irgendeine Farbe benutzen, irgendeine andere Farbe als nur rot? Kann sie nicht die Linien einhalten hier? Meine Güte, kann sie nicht, also übermalt alles, was ist das? Was lernen die Kinder heute im Kindergarten? So, jetzt nehme ich das, was Mike Iaconelli dann sagte, für mich persönlich. Er war damals 54, ich bin 57. Ich sage jetzt, ich bin 57 Jahre alt. Und so sieht mein Leben aus. Ich bin 57 Jahre alt, man sollte denken, der hätte es langsam im Griff, auch mit dem Glauben. So sieht mein Leben aus. Die Frage ist, was sagt Jesus wohl zu meinem Leben? Wenn er wohlwollend ist, sagt er, ich sehe, das Rot hast du wirklich drauf. Das mit dem Rot, das hast du drauf. Und an dem Strich sehe ich, du hast viel Leidenschaft, mein Lieber, viel Leidenschaft. Warum erzähle ich das jetzt? Was hat das mit Berührbarkeit zu tun? Es hat was zu tun mit Gott durch Höhen und Tiefen zu gehen und Nähe und Entfernung. Ich sage euch ganz ehrlich was, ich stehe heute hier als einer, der sich ganz weit weg von Gott fühlt. Ich bin, ja, das, jetzt guckt doch nicht so komisch, als wenn ihr das nicht kennen würdet. Ich bin gerade, ich predige hier leer. Da ist nichts. Nichts. War im Urlaub, war schön mit Alexandra. Aber es war nichts, ist nichts. Was willst du predigen heute? Also, als ich das Thema hatte, war mir viel mehr klar als dann vorgestern, gestern, heute Morgen. Ich stehe hier, es ist nichts da. Gott ist nicht da. Ich bin ganz alleine. Ich stehe auf dem Trockenen hier vorne. Und woher kommt das? Woher kommt das? Wie ist das? Woher kommt das? Ich überlege dann, woher kommt sowas? Und dann sagen Leute, dann rede ich mit Leuten über Gemeinde, über Dinge und dann sagen sie mir, Gerd, du bist ungeduldig. Ich sage, Gott tut nichts, Gott tut hier nichts, ich erlebe nichts. Ich sehe Menschen, die sind krank und sie werden nicht gesund. Ich sehe Menschen, die sehnen sich nach Gott, aber es passiert nichts. Und ich stehe hier rum und ich habe das Gefühl, er lässt mich völlig hängen und lässt mich hier Dinge versprechen, die er dann nicht hält und so weiter. Und dann sagt jemand zu mir, Gerd, du bist ungeduldig. Du musst geduldiger werden. Lass Gott nur machen, er tut es zu seiner Zeit. Und sage ich, ja, ich bin ungeduldig. Yes, da, ha! Genau. Manchmal auch, du bist ungerecht. Ja, genau, ich bin ungerecht. Vielleicht nicht manchmal gegenüber Gott, manchmal gegenüber mir selbst, manchmal gegenüber Leuten. Dann fange ich an, mich aufzuregen über Menschen, die doch langsamer kapiert haben müssten, worum es geht. Meine Güte, nochmal. Kennt ihr das nicht? Und ich stehe ja nicht zum ersten Mal vorne und predige aus einem leeren Tank heraus. Ne? Nicht zum ersten Mal. Und weil das nicht zum ersten Mal ist, kann ich glücklicherweise sagen, das gehört offenbar zu meiner Geschichte mit Gott dazu. Dass er mich auch ungeduldig macht, sauer macht auf was. Dass nicht alles hier schön in der Linie, übrigens im Ernst kann ich das auch nicht gut, also richtig sauber ausmalen konnte ich noch nie. Habe ich in der Schule immer die anderen bewundert, die das konnten beim Tuschen. ja, Kunst ist einfach. Und ich glaube inzwischen, kann ich auch sagen, mit 57 sage ich denen, die jetzt viel jünger sind, die vielleicht viel jünger sind und diese Phasen haben der Leere, der Entfernung zu Gott, der Ungeduld, des Zorns und so weiter, das tatsächlich scheint Gott überhaupt nicht zu beunruhigen. Scheint Jesus nicht zu beunruhigen. Der sagt nicht, du musst jetzt unbedingt wieder zurück und in die Linie und ich werde dich da auch wieder hinbringen, sondern sei gewiss, Frust, Zorn, Ungeduld gehören zu deinem Weg mit ihm. Weißt du warum? Weil er genauso ist. Er ist hochemotional. Er geht über die Linie, er lässt sich berühren. Jesus hat geweint, als er nach Jerusalem reinging. Ich habe das vorgelesen. Er sagt auch, lass dich berühren. Ich lass mich berühren von den Menschen. Lass du dich auch berühren von Menschen. Wenn da ein Armer, ein Einsamer ist, lass dich davon berühren. Geh zu ihm, ein Durstiger, ein Nackter. Lass dich berühren. Das bin ich, sagt er, wenn du den da siehst. Lass dein Herz davon berühren. Gott ist berührbar. Übrigens, das ganze Evangelium ist nichts weiter als das Ergebnis von Gottes Berührbarkeit. Ist uns das klar? Würde alles nach Recht und Gesetz gehen, wie er es aufgeschrieben hat bei Mose, dann hätten wir nicht viel zu lachen. Dann würden wir auf unseren geistlichen Tod zugehen. Dann würden wir auf einen ewigen Tod zugehen. Das wäre nicht gut. Und er ist so berührt von der Tatsache, dass du dein Leben verlieren könntest und ich auch, dass er sagt, okay, das wäre Recht und Ordnung, aber das will ich nicht. Lieber lasse ich mich selbst hinrichten, als dass das passiert. Das ist Berührbarkeit. Und das möchte er auch für uns, dass es diese Berührbarkeit gibt, dass wir voneinander berührbar sind. Ich will euch was sagen, was mich berührt. Ich will euch ehrlich mal sagen, warum ich eigentlich dieses mache, dieses offene Chorsingen hier, wo die Leute denken, es ist ja jetzt nächsten Donnerstag wieder. Am grünen Donnerstag macht er offenes Chorsingen. Party am Abend vor Karfreitag, unglaublich. Thema ist Welt, World, drei Lieder. Mach gar keine Werbung hier. Warum mache ich das? Ich mache das einfach nur in der Hoffnung, dass Menschen irgendwie berührt werden und mache das als Pastor, als Gemeinschaftspastor, um zum Beispiel jetzt Donnerstag zu sagen, hör zu, hier gibt es einen Kurs, der kommt, Sinn, Kraft, Zukunft. Ihr sucht das doch alle, wir suchen das doch alle. Kommt dazu, darum mache ich das. Ich mache das nicht, um hier Halligalli zu machen, um irgendwie Party in der Gemeinde, huhu, was wir für einen Spaß haben, mache ich nicht. Sondern damit Leute, die suchen, zu Gott finden können. So, ich weiß, ich rede hier chaotisch vor mich hin, das ist mir schon klar. Könnte ich jetzt auch einfach Amen sagen oder so. Ich möchte aber sagen, der Raum der Berührbarkeit zwischen dir und Gott ist schon da. Versuche nicht, deine Emotionen vor ihm zu verstecken, auch nicht deine Sünde. Das sagte ein Pastor aus Hannover, ein Baptistenpastor, sagte, bringen Sie im Gebet restlos alles vor Gott. Restlos alles, auch Ihre unvernünftigen Wünsche, Ihre schlimmen Sünden und Sehnsüchte. Er kann damit umgehen. Vertrauen Sie, dass er Ihnen schon gibt, was richtig ist und nimmt, was richtig ist. Aber bringen Sie alles vor ihn. Lassen Sie ihn alles erleben. Seien Sie auch für ihn berührbar. Finde ich ein sehr, sehr gutes Wort. Und das möchte ich uns einfach mitgeben heute. Jesus wartet darauf, dass ich als ganzer Mensch mit allem, was ich bin, seine Nähe suche und mutet mir manchmal Durststrecken zu und Verrücktheiten, weil sie zu einer leidenschaftlichen Suche gehören. Das sage ich jedem, der heute Glaubensdurststrecke und Leid erlebt und Ärger auch über Gott. Das gehört zu deiner leidenschaftlichen Suche nach Gott. Glaubenszweifel zu haben und so weiter gehört zu deiner leidenschaftlichen Suche nach ihm. Und es ist nicht das Gegenteil davon. Ist das nachvollziehbar, was ich sage? Glaubenszweifel ist Teil der leidenschaftlichen Suche nach Gott. So, bevor jetzt alle gehen, sage ich lieber, ach, ich bete einfach mal, auch wenn mir heute gar nicht danach ist. Lieber Vater, ich stehe manchmal mit großen Augen da und wundere mich über die Leute, die alles genau wissen. Dann stehe ich da wie ein kleines Kind und frage mich, wie könnt ihr einfach alles genau wissen? Und dann sehe ich, und ich staune manchmal, wie man auch mit so einer fast brutalen, dogmatischen Sicherheit daherkommen kann. Und hier stehe ich und ich sitze hier unter Schwestern und Brüdern, die manchmal auch ganz leer sind und manchmal übervoll und nicht wissen, wohin damit. Und wir kommen vor dich und ich bitte dich, dass du unser Herz genau da, wo wir jetzt gerade sind, berührst mit deiner Gegenwart. Ich will darauf vertrauen, dass du es tust, auch wenn wir es nicht merken. Ich will darauf vertrauen, dass du da bist und wirkst. Ich danke dir, dass du über uns weinst. Ich danke dir, dass du dich von uns berühren lässt. Und dass du für uns alles tust, damit wir leben. Amen.